Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 3. Dezember. Heute geht es um folgende Themen. Zurück zur Taschenmunition. Alios F. kritisiert die Motion zur Wiedereinführung der Taschenmunition von SVP-Ständerat Werner Salzmann.
Die Wahrscheinlichkeit, eine Straftat zu begehen, die erhöht sich halt enorm, wenn Waffen und Munition im Schrank oder auf dem Estrich direkt verfügbar sind. Das eigene Zuhause ist, müssen wir leider feststellen, erwiesenermaßen der tödlichste Ort für Frauen,
sagt Flavia Kleiner. Und zum heutigen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen eröffnet im Kornhausforum eine Ausstellung zur Geschichte des Verbands in Sieme. Der Ausstellungsmacher Matthias Sohr zeichnet darin die Entwicklung des Verbands nach.
Und zwar die von einem Verband für Eltern von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen hin zu einem Verein und Verband von Menschen, die selbst betroffen sind, die selbst behindert und mit kognitiven Beeinträchtigungen sind.
Am Mikrofon ist Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit Meldungen aus dem Schweizer Parlament mit Ursi Grimm.
National- und Ständerat haben sich bezüglich Lex China geeinigt. Es geht dabei um die Kontrolle von ausländischen Investitionen in der Schweiz. Durchgesetzt hat sich der Ständerat, der auf weniger strengen Regelungen beharrte. So strich der Nationalrat gestern einige Ergänzungen, die er im September letzten Jahres noch befürwortete. Gestrichen hatte er die Ergänzung, dass eine Firmenübernahme nicht zulässig sei, wenn dadurch die Versorgung mit essentiellen Gütern und Dienstleistungen der Schweiz bedroht würde. Das Gesetz soll neu nur Übernahmen verhindern, welche die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden. Zudem gilt das Gesetz nur für Übernahmen von Schweizer Firmen durch ausländische staatliche Investoren, nicht aber durch private. Der Nationalrat strich zudem eine Bestimmung zu Übernahmen von besonders kritischen Anlagen wie den Stromnetzen und der Wasserversorgung. Die Lex China ist bereits seit 5 Jahren im Gespräch. Der Gesetzesentwurf wird am Ende der Wintersession den eidgenössischen Räten zur Schlussabstimmung vorgelegt.
Der Ständerat hat erste Entscheide gefasst zum Bundesbudget für das kommende Jahr.
Mehr Geld erhalten soll das Bundesamt für Polizei sowie das Bundesamt für Cybersicherheit. Auch die Arbeitslosenversicherung und die Landwirtschaft sollen mehr Geld erhalten. Auch das Bundesamt für Gesundheit soll mehr Geld erhalten, dies um den Giftnotruf Toxinfo und die Suchtprävention zu finanzieren. Zudem will der Ständerat 70 Millionen Franken für die Armee ausgeben, dies 2 Jahre früher als geplant. Kürzen will der Ständerat beim Bundespersonal. Der Teuerungsausgleich soll gestrichen werden. Ebenso spricht sich der Rat gegen einen 10 Millionen Förderbeitrag für den Nachtzug nach Schweden aus. Der Nachtzug sei nicht selbsttragend, selbst wenn er zu 100% ausgelastet sei. BefürworterInnen des Förderbeitrags argumentierten mit dem CO2-Gesetz, in dem eine Unterstützung von Nachtzügen verankert ist. Weiterhin unterstützen will der Ständerat für alternative Bus- und Schiffsantriebe sowie für die Einführung von synthetischen Flugtreibstoffen. Mit dem Voranschlag befasst sich der Nationalrat morgen.
Die Schweiz soll in Bezug auf den Krieg im Sudan handeln.
3 SP-Motionen fordern den Bundesrat zu raschen Maßnahmen im Sudan-Konflikt auf. Das teilt die Sozialdemokratische Partei in ihrer Mitteilung mit. Die 3 Motionen verlangen einen lückenlosen Herkunftsnachweis für Goldimporte, die konsequente Umsetzung und Kontrolle von UNO-Sanktionen sowie den Ausbau politisch-diplomatischer und zivilgesellschaftlicher Friedensinitiativen.
Die Schweizer Spitalgruppe Hirslanden ist neu unter der Kontrolle der MSC-Reederei.
Dabei handelt es sich um die weltgrößte Containerschiff-Reederei. Die Hirslanden-Gruppe hingegen ist die größte Privatklinik der Schweiz. Die Tageszeitung Der Bund berichtet, dass der Präsident der MSC maßgeblich dazu beigetragen haben soll, dass der Schweiz im Rahmen der Zollverhandlungen mit den USA die Audienz bei Trump gewährt wurde.
Nach Washington. Donald Trump hat den ehemaligen honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández begnadigt.
Damit bewahrt er ihn vor einer 45-jährigen Haftstrafe wegen Verschwörung zum Import von Tonnen von Kokain in die Vereinigten Staaten. Darüber berichtet Reuters. Donald Trump behauptete gegenüber ReporterInnen, Hernández sei Opfer einer Hexenjagd durch Joe Biden geworden. Die Demokraten kritisierten den Entscheid scharf. Trump hatte den illegalen Drogenhandel als Rechtfertigung für eine Reihe tödlicher US-Angriffe auf Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik sowie für eine militärische Aufrüstung in der Nähe von Venezuela angeführt. Demokraten und Rechtswissenschaftler haben die Angriffe kritisiert und ihre rechtliche Rechtfertigung in Frage gestellt, da dabei mindestens 80 Menschen getötet wurden.
Am NATO-Treffen in Brüssel stockt Deutschland die Finanzierung von US-Waffen für die Ukraine auf.
Wie Deutschlandfunk berichtet, geht es um rund 170 Millionen Euro für amerikanische Waffen und Munition. Das gestrige Treffen in Moskau zwischen Wladimir Putin und dem amerikanischen Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner blieb ohne greifbares Ergebnis. Die Gespräche im Kreml über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine hatten fast 5 Stunden gedauert. In Territorialfragen sei keine Einigung erzielt worden. Beide Seiten hätten Stillschweigen zu den Ergebnissen vereinbart, so russische Medien. Von der amerikanischen Delegation gab es bislang keine öffentliche Stellungnahme. Euronews schreibt, Putin beschuldige die EU, den Frieden in der Ukraine zu sabotieren. Dies, weil die EU einige Punkte in Trumps russlandfreundlichem Friedensplan kritisiere, so zum Beispiel die Abtretung der gesamten Ostregion des Donbass an Russland und den Verzicht auf den NATO-Beitritt. Er bekräftigte auch, dass Russland nicht plane, Europa anzugreifen, sagte aber, dass Moskau zum Kampf bereit sei, falls es zu einem solchen komme.
Nach Brüssel, der Auswärtige Dienst der EU und eine Elitenuniversität unter der Leitung der früheren EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini sind ins Visier von Korruptionsmitteln geraten.
Die belgische Polizei durchsuchte die Räume des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel und eine Elite-Universität in Brügge. Sie nahm 3 Verdächtige fest, darunter auch Mogherini. Dies berichtete SRF. Vor den Durchsuchungen wegen Betrugsverdachts sei die Immunität mehrerer Verdächtiger aufgehoben worden. Bei den laufenden Ermittlungen gehe es darum, ob die Universität oder ihre Vertreter vorab über die Auswahlkriterien informiert waren oder bereits vor Veröffentlichung der Ausschreibung wussten, dass sie den Zuschlag für das Projekt erhalten würden. Das teilte die Europäische Staatsanwaltschaft mit. Es bestehe der starke Verdacht, dass vertrauliche Informationen an einen Bewerber weitergegeben wurden.
Eine UNO-Resolution fordert den Rückzug von Israel in den Golanhöhen.
Israels UNO-Botschafter Danny Dannen kritisierte die zuvor mehrheitlich verabschiedete Resolution auf X. Die Resolution erfolgte während laufender Verhandlungen zwischen Syrien und Israel über ein Sicherheitsabkommen. Israel hatte das rund 1150 Quadratkilometer große syrische Plateau im Sechstagekrieg 1967 eingenommen und Ende 1981 annektiert. Die UNO erklärten die Annexion durch Israel für nichtig.
Israel kündigt die Öffnung von Rafah-Übergang nach Ägypten an.
Die Ausreise der BewohnerInnen werde in Zusammenarbeit mit Ägypten ermöglicht, das berichtet SRF. Die Öffnung der Grenze nach Ägypten war nach Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober bereits angekündigt worden. Der Schritt verzögerte sich jedoch immer wieder. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums und des Regierungsmedienbüros von Gaza haben israelische Streitkräfte in den ersten 50 Tagen des Waffenstillstandes über 350 PalästinenserInnen getötet.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Donnerstag zeigt sich vereinzelt die Sonne mit Wolken am Himmel. Die Höchstwerte betragen 5 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Ständerat debattiert heute, ob Armeeangehörige wieder Taschenmunition im Heimschrank lagern sollen. Die Mehrheit der Sicherheitskommission des Ständerats hat der Vorlage am 20. November zugestimmt. Alios F. kritisiert die Motion des SVP-Ständerats Werner Salzmann. Sie lancierte eine Petition dagegen. Alios F., der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, bezieht sich in ihrer Kritik auf die häusliche Gewalt und Suizide durch die Wiedereinführung der Taschenmunition. Ich habe mit Geschäftsleitungsmitglied Flavia Kleiner gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, welche Rolle häusliche Gewalt bei diesem Thema spielt.
2007 beschloss das Parlament, dass Soldaten keine Patronen mehr mit nach Hause nehmen, dies nachdem zahlreiche tragische Suizide und Femizide mit Armeewaffen begangen wurden. Und das Einstellen der Heimabgabe von Taschenmunition war damals ein Kompromiss, der im Rahmen der umfassenden Diskussion zum Schutz vor Waffengewalt im Kontext der weiterreichenden Waffenschutzinitiative getroffen wurde. Die geplante Wiedereinführung der Taschenmunition, das will ja eben diese Motion von Werner Salzmann, bringt Frauen und Kinder in den eigenen vier Wänden akut in Gefahr. Denn Waffen werden indirekt als Drohmittel oder direkt zur Einschüchterung gegen Frauen und Kinder eingesetzt. Und die Wahrscheinlichkeit, eine Straftat zu begehen, die erhöht sich halt enorm, wenn Waffen und Munition im Schrank oder auf dem Estrich direkt verfügbar sind. Das eigene Zuhause ist, müssen wir leider feststellen, erwiesenermaßen der tödlichste Ort für Frauen.
Die psychologische Abklärung bei der Rekrutierung soll den sicheren Umgang mit Schusswaffen sicherstellen. Alios F. sagt, dies sei kein Garant gegen den Missbrauch von Schusswaffen. Warum nicht?
Das ist eine sehr wichtige Frage und da muss ich kurz etwas ausholen. Also bei der Rekrutierung und dann, wenn auch die Abgabe einer Armeewaffe erfolgt, passiert ja eine Momentaufnahme. Diese meist jungen Männer sind 18 oder 20 und niemand weiß, wie sich ihr Leben entwickelt. Die Taten passieren dann meist Jahre später und es zeigt sich eben, die wenigsten der Täter bei Taten mit Schusswaffen im häuslichen Bereich waren psychisch auffällig vor der Tat. Und das zeigt eben auch, dass es nicht entscheidend ist, ob jemand eben psychisch stabil oder labil ist, ob eine Armeewaffe dann auch zur Tatwaffe wird, sondern es sind Faktoren wie ein verletzter Stolz, Eifersucht, Trennungen, eine Frau, die nicht länger mit ihrem Partner zusammenleben will, die dann eben zu Tötungsdelikten im häuslichen Bereich mit Schusswaffen führen können.
Ein weiteres Thema, das Alios F. in Zusammenhang mit der Motion aufnimmt, ist Suizid. In welchem Zusammenhang stehen Suizide mit der Wiedereinführung von Taschenmunition?
Ja, also gut, da muss man jetzt kein Mathe-Genie sein, um hier die Zusammenhänge zu erkennen. Die Studienlage für die Schweiz zeigt einfach einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Waffen und Munition in Privathaushalten einerseits und der Anzahl von mit Schusswaffen begangenen Suiziden, aber auch Körperverletzungen und eben Tötungsdelikte an Frauen, also Femizide.
BefürworterInnen argumentieren mit einer veränderten Bedrohungslage. Schätzen Sie diese Lage anders ein?
Also viel wahrscheinlicher als der Einmarsch einer fremden Armee in der Schweiz ist ein Anstieg der häuslichen Gewalt und des Drohpotenzials und der Suizide in unserem Land. Käme es zu einer Mobilmachung, ja, dann würde die Munition am Mobilisierungsort verteilt werden. Es gibt eben keine Notwendigkeit mehr, militärisch Patronen in privaten Haushalten zu lagern. Seit der Reform ist die Armee eben so organisiert, dass sie Munition zentral sicher gelagert hält und diese dennoch schnell bereitgestellt werden kann. Und übrigens ist auch der Bundesrat dieser Meinung. dass diese Motion besser abzulehnen sei und eben die Verteidigungsfähigkeit nicht erhöht.
Eine Mehrheit der Sicherheitskommission des Ständerats hat der Motion bereits zugestimmt. Heute befindet der Ständerat darüber. Flavia Kleiner, was wären weitere Schritte, falls die Motion angenommen werden würde?
Wie immer bleiben wir hartnäckig dran und verfolgen und kommentieren den politischen Prozess. Deshalb haben wir die Petition lanciert, zusammen mit Partnerorganisationen, unzählige Frauenorganisationen und mit dem Fachverband der Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb kürzester Zeit über 13.000 Unterschriften zusammengetragen hat. Wir wollen damit die Mehrheit des Ständerats davon überzeugen, die Motion Bach abzuschicken.
Das war Flavia Kleiner, sie ist Geschäftsleitungsmitglied von Alios F., der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen. Über die Motion wird heute in der Wintersession beraten.
Rabe Info.
Der heutige 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Zu diesem Anlass eröffnet der Verband in Sieme heute im Kornhaus Forum ihre Jubiläumsausstellung. Noah Biu berichtet.
Ich bin Perlitzi, ich komme eigentlich von Neuseeland. Ich rede muttersprachlich zu Hause Englisch. Ich bin 22 Jahre alt und studiere in einer Schule, wo ich kann als Lehrerassistentin arbeiten.
Pearl Lüthi ist eine von 7 Stimmen, die in der Ausstellung «Und warum müssen wir uns ändern?» zu hören sind. Die Ausstellung im Kornhaus Forum Bern ist dem 65-jährigen Jubiläum des Verbands in Sieme gewidmet. 7 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung kommen darin als sogenannte SelbstvertreterInnen zu Wort. Diese vertreten nicht nur sich selbst, sondern vor allem ihre Belange und Bedürfnisse, sagt der Ausstellungskurator Matthias Sohr.
Das ist natürlich nicht neu. Es gab immer schon sich selbst vertretende Menschen, nur hat man ihnen häufig nicht das Wort gegeben. Man hat ihnen nicht den Raum gegeben, auch vielleicht etwas länger zu brauchen, als die Mehrheitsbevölkerung ihre Ideen zu formulieren und diese gehört werden zu lassen.
Die Ausstellung ist in 7 Themenbereiche gegliedert: Arbeit, Ausbildung, Wohnen, Gesundheit und Liebe. In jedem Bereich kommt eine Person der SelbstvertreterInnen zu Wort. Pearl Lüthi etwa spricht über das Thema Ausbildung.
Beim Praktikum, da helfe ich meinen Kindern bei Mathematik und beim Englisch und bei Musik und bei allen Fächern.
Neben den Aussagen der SelbstvertreterInnen arbeitet die Ausstellung hauptsächlich mit dem Archiv des Verbandsmagazins von In Sieme. Matthias Sohr hat sich die alten Bestände durchgeschaut und konnte dadurch nachvollziehen, wie sich der Verband entwickelt hat.
Mit der Ausstellung zeichnen wir eine große Entwicklung nach, und zwar die von einem Verband für Eltern von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen hin zu einem Verein und Verband von Menschen, die selbst betroffen sind, die selbst behindert und mit kognitiven Beeinträchtigungen sind und für sich selbst sprechen.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch im jeweiligen Titel des Magazins. Zu Beginn hieß es in der Deutschschweiz noch «Helfendes Licht», in der Westschweiz «Le Voix». Im helfenden Licht sei vor allem die Perspektive der Eltern und Institutionen präsent gewesen. Viele Texte stammten etwa von Heimleitern, nicht selten mit einem christlichen Hintergrund. Ende der 1970er Jahre nannte sich das Magazin dann Appell. Passend dazu standen seither Forderungen mehr im Zentrum. Auch der Stil der Texte habe sich verändert, beobachtet Matthias Sohr. An die Stelle der Abhandlungen von Heimleitern traten Reportagen.
Das ist ein Wechsel, der mir am meisten aufgefallen ist, am prägnantesten, dass mit der Neuausrichtung der Zeitschrift 1977 Reportagen gemacht wurden über Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.
Seit sich der Verband schweizweit den Namen Insieme gibt, heißt auch das Magazin so. Auch dieser Name ist programmatisch. Insieme ist italienisch und bedeutet zusammen. Eine weitere Entwicklung hat Ausstellungsmacher Sohr für die neueste Ausgabe des Magazins angeregt. Erstmals erscheint eine ganze Ausgabe in leichter Sprache. In dieser niederschwelligen Ausdrucksweise sind im Magazin die Inhalte der Ausstellung aufbereitet. Das Magazin liegt in der Ausstellung auf und wurde, wie alle anderen Ausgaben, an die Mitglieder nach Hause verschickt.
Also nicht nur ein Tool, um die Ausstellung in leichter Sprache zu entdecken, sondern auch, um von zu Hause mit teilzuhaben an der Geschichte von Insieme und den unterschiedlichen Entwicklungen und Themen, die wir in der Ausstellung nachzeichnen.
Die Vernissage der Ausstellung und warum müssen wir uns ändern, findet heute Abend statt. Ab morgen bis zum 15. Januar ist die Ausstellung im Kornhaus Forum Bern zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Infosendung vom Mittwoch, den 3. Dezember. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Diese Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Ursi Grimm und Noah Biu. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.